schon seit einiger Zeit immer wieder durch den Kopf. Und ich beobachte diese Gemeinde ja immer noch als jemand, der recht neu dazugekommen ist. Und Dinge sehe ich mir an und prüfe das immer wieder im Gebet. Und immer wieder kam dieses Wort. Und dann hat Matthias über Galater 6 gepredigt, über Sanftmut, sanft und mutig. Und ich war gar nicht hier, ich habe das gar nicht mitgekriegt, was seine Schwerpunkte waren. Und einige Wochen später ging ich hier zum Gottesdienst und betete und dieses Wort wurde immer drängender in meinem Herzen. Und Judith fragte, ich kam direkt rein und Judith fragte, du, worüber predigst du? Und ich ihr sofort gesagt, die Macht der Worte. Und in der Vorbereitung habe ich mir nochmal Matthias Predigt angehört und gedacht, irgendwie passt das zusammen. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich immer wieder in dieselbe Kerbe schlage, sondern es geht darum, dass ich den Eindruck habe, dass Gott da für uns seine gute Nachricht drin hat, um zu lernen, wie wir mit dieser wunderbaren, aber auch erschreckenden Macht der Worte umgehen können, wie wir sie nutzen können, um etwas Gutes hervorzubringen. Und der Text aus Jakobus 3 soll uns dabei helfen. Wir lesen ihn am Anfang zunächst einmal komplett durch und dann schauen wir uns einige Schwerpunkte an. Jakobus schreibt, meine Brüder und Schwestern, es sollte nicht so viele von euch Lehrer werden. Das ist mal eine Ansage für jedes theologische Seminar, für jede Hochschule, wo Pastoren ausgebildet werden. Sollten nicht so viele von euch Lehrer werden. Ihr wisst doch, wir Lehrer haben im Gericht ein besonders strenges Urteil zu erwarten. Wir alle machen ja immer wieder etwas verkehrt. Wer nie ein verkehrtes Wort sagt, der ist ein vollkommener Mensch. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, kann auch seinen Körper beherrschen. Wir legen den Pferden das Zaumzeug ins Maul, damit sie uns gehorchen. So können wir ihren ganzen Körper lenken. Oder seht euch die Schiffe an. Sie sind groß und werden von starken Winden getrieben. Doch ein kleines Ruder reicht aus, um sie dahin zu lenken, wohin der Steuermann sie führen will. Genauso ist auch die Zunge. Nur ein kleiner Körperteil, doch prahlt sie damit, große Dinge zu vollbringen. Seht doch, schon ein winziges Feuer kann einen großen Wald in Brand setzen. Solch ein Feuer ist die Zunge. Von allen unseren Körperteilen steht gerade die Zunge für eine Welt voller Ungerechtigkeit. Sie macht den ganzen Menschen schmutzig. Ja, sie setzt den Lauf des Lebens in Brand und ihr Feuer wird von der Hölle entzündet. Die Menschen bändigen alle Arten von Tieren, Wildtiere, Vögel, Kriechtiere und Meerestiere. Sie alle sind gezähmt worden, aber kein Mensch kann die Zunge zähmen. Sie ist ein rastloses Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater. Mit ihr verfluchen wir aber auch die Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Aus einem und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das darf nicht sein. Das darf so nicht sein, meine Brüder und Schwestern. Lässt denn eine Quelle aus derselben Öffnung gleichzeitig süßes und bitteres Wasser sprudeln? Kann denn meine Brüder und Schwestern ein Feigenbaum Oliven tragen? Oder ein Weinstock Feigen, genauso wenig kann eine salzige Quelle süßes Wasser hervorbringen. Jakobus entfaltet hier in dieser wirklich krassen Stelle die Ambivalenz und die unbändige Kraft unserer Sprache. Und er verwendet hier zwei ganz besondere Stilmittel. Das erste Stilmittel ist ein Wortspiel. Denn er spricht über die Zunge, aber jeder Leser merkt, ja, irgendwie, er meint nicht das Organ im Mund, mit dem wir unser Eis schlecken können und so weiter. Denn im Griechischen ist das Wort für Zunge und Sprache ein und dasselbe Wort. Und er spielt hier mit diesem Bild und er macht deutlich, dass dieser Körperteil mehr ist als einfach nur ein Körperteil, sondern der hat Kraft, mit Sprache etwas zu erschaffen. Und das zweite Stilmittel ist eine Erzählung, die für das jüdische Denken typisch ist. Und im Johannesevangelium findet ihr die immer wieder. Es ist so eine Art Palavern. Leute, die in Afrika waren oder in Tadschikistan zum Beispiel, die Tadschiken lieben es. Die fangen an, über ein Thema zu sprechen. Dann drehen sie einen Kreis. Und dann kommen sie, man hat den Eindruck, warte mal, wir sind wieder da angekommen, wo wir vorher waren. Und dann gehen die eine Stufe tiefer und drehen nochmal einen Kreis. Wir Deutschen, wir sind da sehr linear und Paulus denkt und argumentiert sehr oft linear. Aber Jakobus schreibt hier an Juden und er dreht hier Kreise. Er verwendet immer wieder dasselbe Thema, aber schaut aus unterschiedlichen Blickwinkeln drauf. Darum werden wir nicht jedes Bild uns anschauen, sondern wir werden so die Hauptpunkte raussehen, weil ich wollte euch Europäer nicht frustrieren mit diesen Kreisbewegungen, sondern zu dem eigentlichen Punkt kommen. Denn Jakobus spricht von dieser unbändigen Kraft der Sprache, der Zunge, unserer Worte. Er spricht darüber, wie verheerend und gut zugleich sie sein kann. Er entfaltet, mit welcher Gewalt sie wirken kann. Und er fängt mit einer Ermahnung an die Lehrer an. Das ist so sein Einstiegspunkt. Weil er sagt, ihr Lehrer, ihr verwendet viele Worte, wie ich. Ihr verwendet viele Worte. Und weil ihr viele Worte verwendet, seid ihr unter besonderer Beobachtung auch von Gott. Eine ganz deutliche Warnung. Aber aus dieser spezifischen Warnung an die Lehrer entsteht eine allgemeine Warnung an alle Menschen. Denn er switcht innerhalb von einem Vers direkt um und sagt, ja, die Lehrer, die sind besonders geprüft. Und das stimmt, weil Lehrer durch ihr Amt ein besonderes Gewicht haben. Es war interessant, dass Matthias nicht so gerne mit dem leichten Hammer die Nägel eingeschlagen hat. Da hat man nicht so viel Kraft. Da muss man schon die Technik drin haben. Aber mit dem Ding, da kann man guten Nagel versenken. So ein Fäustli. Ich habe schon überlegt, ob ich ein größeres noch mitnehme. Aber naja. Aber Jakobus geht einen Schritt weiter. Er sagt, eigentlich ist jeder Mensch in dieser Gefahr, diese Kraft der Sprache auch für etwas Schlechtes zu gebrauchen. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, der Mensch, der seine Zunge kontrollieren kann, ist ein vollkommener Mensch. Und das sagt er als Jude. Und das ist schon eine sehr, sehr hohe Latte, die er da setzt. Weil die Sprache, die Zunge, die Worte so viel Kraft innehaben. Und aus dieser Warnung heraus entfaltet er die unterschiedlichsten Bilder und geht hin, am Ende dreht sich der Kreis und er entfaltet, welche Kraft sie hat und führt im Grunde zu diesem Punkt hin. Und da endet dieser Lehrabschnitt. Das ist das Besondere am Jakobusbrief. Jakobus ist nicht wie Paulus, Johannes oder Petrus, die in eine bestimmte Gemeindesituation hineinschreiben, sondern Jakobus schreibt an alle Judenchristen, und hat damit sehr allgemeine Lehrinhalte. Und wenn er einen Abschnitt abgeschlossen hat, hat er den Abschnitt abgeschlossen. Das sind keine praktischen Tipps und so weiter. Aber er öffnet hier ein Fenster und das werden wir uns gleich nochmal näher anschauen. Er sagt, aber kein Mensch, ab Vers 8, kann die Zungen zähmen. Das ist wieder, da ist er wieder am Anfang angekommen. Habt ihr den Sprung gesehen? Wir sind von Vers 2 in Vers 8 gesprungen und wir kommen genau wieder da an, wo er aufgehört hat. Und geht jetzt noch tiefer. Er sagt, sie ist ein rastloses Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir aber auch die Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Und aus einem und denselben Mund kommen Segen und Fluch. Und er spricht hier nicht nur über das Negative. Er hat ein sehr klares Urteil über die Sprache und die Kraft der Zunge. Er ist da nicht neutral. Jakobus ist da eher sehr kritisch. Er sieht das Negative der Zunge, aber er sieht auch das Positive. Er sieht, dass wir Menschen durch unsere Sprache es schaffen, Gott anzubeten. Gott, den Lebendigen, den Schöpfer, können wir durch unsere Sprache loben. Wir können Menschen Segen zusprechen. Das Positive ist sichtbar. Und das entfaltet er hier auch. Und für einen Juden ist Sprache etwas Schöpferisches. Denn Gott erschafft die Welt durch Reden. Gott sprach, er sah, er nannte. Und Gott sprach und es wurde. Und Gott sprach. Und für die Juden ist Sprechen etwas, was Leben hervorbringt und Leben erhält. Denn die 10 Gebote, die wir als Gebote oder Weisungen nennen, heißen wortwörtlich im Hebräischen Worte. Im Hebräischen sind das einfach nur 10 Worte. Warum? Weil diese Worte Leben hervorbringen. Es sind gute Worte, es sind Worte zum Leben in Freiheit. Worte können etwas Schönes und Tolles erschaffen. Aber sie können auch eine bittere Wurzel, ein Gift mit sich tragen. Jakobus ist da sehr, sehr klar. Und er geht dann darauf ein, woran es liegt. Das darf so nicht sein. Und dann entfaltet er das Bild von der Quelle. Lässt denn eine Quelle aus derselben Öffnung gleichzeitig süßes und bitteres Wasser sprudeln? Kann denn meine Brüder und Schwestern ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? Und jeder, der das liest, diese rhetorischen Fragen, sagt, nein, natürlich nicht. Das geht nicht. Wenn die Quelle nicht richtig ist, dann wird das Ergebnis auch nicht so sein. Das geht nicht. Das ist doch logisch. Und das beantwortet er, genauso wenig kann eine salzige Quelle süßes Wasser hervorbringen. Und wir werden uns das gleich anschauen. Aber lasst uns noch einmal kurz auf die guten und die schlechten Eigenschaften von Worten kurz verharren. Denn jeder von euch hat schon mal Worte gehört, die euch aufgebaut haben, die euch ermutigt haben. Und ich rede hier nicht nur über irgendwelche Karten, die ihr bekommen habt, diese Kavol-Karten, diese Wohlfühlsprüche. Oder ich habe eine Zeit lang Ferienjob gemacht bei meinem Papa in der Firma Ritter. Und da waren so die ganze Zeit so Motivationssprüche. Morgens um 6 haben die nichts Gutes in mir bewirkt. Ich hatte keine Lust auf Leistung, Perfektion und so weiter und so fort. Nee. Aber es waren Worte, wo Menschen zu mir kamen und so mit mir sprachen, als ob sie mich sehen würden. Vielleicht hast du das erlebt, dass mal ein Prediger sprach. Und du hattest den Eindruck, obwohl so viele Leute da sind, spricht er nur zu dir. Und du merkst, das sind Worte, die sind viel mehr als menschliche Worte. Es ist mehr als einfach nur das, was die Zunge produziert. Es sind Worte, die ganz tief in dein Herz eindringen und etwas Neues entstehen lassen. Hoffnung. Trost. Geborgenheit. Dieses Gefühl, ich werde gehalten. Und vielleicht war das sogar ein Mensch. Ein einfaches Wort hat mir ganz viel Sicherheit gegeben, als meine Frau einfach nur Ja sagte. Zu mir. Bis, dass der Tod uns scheidet, wird die mich nicht mehr los. Das gibt Sicherheit. Und dieses Versprechen habe ich ihr auch gegeben. Das sind Worte, die Stabilität bringen. Das sind gute Worte, die etwas hervorbringen. Worte und Sprache können durch eine gute Nutzung Leben in anderen Menschen hervorbringen. Auf eine ganz besondere Art. Habt ihr bei Kindern das schon mal erlebt, wenn man sie lobt? Da werden meine Jungs gerade 2-3 Zentimeter größer. Und die haben es bitter nötig bei unserer Körpergröße. Müssen die viel hochgelobt werden. Aber ich glaube, wir alle haben es nötig, weil zu oft werden wir niedergehauen von der Kritik und von der vernichtenden Kraft der Worte. Und darum legt, glaube ich, Jakobus hier auch so ein Gewicht darauf, wie verheerend Worte sein können. Denn wir erleben es, gerade in unserer Zeit, in keiner Zeit der Geschichte der Welt wurden so viele Worte verwendet wie in unserer Zeit. Es gab keine Zeit in der Welt, dass so viele Worte verwendet wurden wie heute. Und die meisten sind negativ. Und das Krasse ist, um ein negatives Wort auszugleichen, rein psychologisch, braucht man 7 bis 9 positive Worte. Aber wir sehen, wie Zeitungen Menschen zerreißen. Und dann haben wir noch eine tolle Entwicklung gemacht. Wir haben jedem ein Sprachrohr gegeben über Tweets. Jeder Gedankenfurz wird plötzlich in die Welt hinaus posaunt und jeder Mist landet da. Es gibt sogar einen Comedian, der hat sich einen Spaß daraus gemacht. Der lädt irgendwelche prominenten Leute ein und lässt sie Tweets vorlesen, die über sie geschrieben wurden. Und unter anderem, da war Barack Obama. Dieser Weltpolitiker. Und da hat er so 2-3 Tweets vorgelesen. Und man merkte, wie ihm irgendwann nach dem 3. oder 4. Tweet sein Gesicht entglitt. Und er einfach genug hatte. Weil diese Worte ihn tief trafen. Und vielleicht hast du das auch mit Sorge beobachtet, wie die Worte und die Art der Rede immer kritischer und immer stärker und immer polarisierter wurde, gerade in den letzten Jahren der Pandemie. Da wurden Leute gruppiert, da wurden Leute auseinandergedrängt, entzweit. Und diese Entzweiung ging bis in die Gemeinden, bis in Familien hinein. Mit Worten wurde abgecancelt und Leute wurden tief verletzt. Eine vernichtende Kraft. Vielleicht hast du es ganz persönlich erlebt. Nicht erst jetzt, sondern aus deiner Vergangenheit. Sätze, die dir nachgegangen sind, die wie so ein Nagel in dein Herz reingekommen sind. Und vielleicht waren die Leute, die diese Worte gesagt haben, genauso mit dem Hammer begabt wie Dirk. Ein Schlag, bumm, und er war drin, aus dir wird eh nichts. Oder du bist genauso wie dein Vater. Oder irgendein anderer Satz, der ganz tief eingedrungen ist. Und der Satz hängt nach wie vor irgendwie drin. Der kommt nicht raus. Und entfaltet sein Gift in deinem Herzen und hinterlässt eine Wunde. Vielleicht waren es sogar wohlgemeinte, motivierende Worte, die aber zu einem Antreiber geworden sind. Das kannst du bestimmt besser. Kennt ihr diesen Satz? Gut gemeint. Das kannst du bestimmt besser. Und so ist gut plötzlich nicht mehr gut genug. Oder aber dein Bruder und deine Schwester haben das besser hingekriegt. Oh, das war heute wohl nicht dein bester Tag. Aber das wird schon. Und das ist vielleicht unbeabsichtigt. Aber da ist ein Nagel, der schon drin ist und da wird immer und immer wieder draufgehauen, dass er tief eindringt. Nägel in so einem Baumstamm haben keine wirkliche Funktion. In meinem Haus habe ich dieses Bild gesehen, als wir unseren Dielenboden rausgenommen haben. Da gab es Nägel, die waren sehr sinnvoll, weil sie so reingehauen waren, dass sie die Dielen an das andere Holz festgenagelt haben. Und da haben wir so ein paar Dielenbretter rausgeholt. Die sahen eher aus wie ein Igel statt wie eine Diele. Da war wahrscheinlich ein Azubi am Werk. Der hat so viele Nägel da reingehauen in den luftleeren Raum. Die hatten keinen Sinn. Das Ding ist, dieses Stück Holz konnte ich nicht mehr verwenden, weil als ich die Nägel rausgeholt habe, blieb was übrig? Löcher. Die Stabilität des Holzes war hinüber. Da war nichts mehr. Dieses Bild ist nur teilweise korrekt, aber es soll uns veranschaulichen, unser Herz ist manchmal wie etwas, was aufgebaut wird. Und gute Worte schaffen Stabilität, die sind wie ein Nagel und der trifft rein und darauf kann man etwas aufbauen. Da sagt Gott, du, ich habe Identität für dich. Du hast eine Bestimmung. Sünde wird dein Leben nicht zerstören, weil ich dir vergebe. Hey, das ist etwas, auf das du aufbauen kannst. Und dann kommen Worte, die diese Stabilität zerstören. Die deinen Wert entzweien. Und die Frage am Ende ist, und diese Frage beantwortet Jakobus nicht. Wie gehen wir mit diesen Nägeln um? Was machen wir denn damit? Was machen wir denn, wenn so ein Nagel drin ist? Wir versuchen oft, sie selber rauszuholen. Und bei einigen ist es leicht. Wenn da jemand so begabt ist oder er nur einen Schlag hatte, dann geht man hin, muss die Zelle natürlich nicht machen, und dann rüttelt man ein bisschen. Man hinterlässt ein paar Macken, aber das Wort lässt sich entfernen. Das Loch bleibt aber. Die Narbe bleibt. Kein Wort bleibt zurück, ohne dass sie etwas hinterlässt. Was ist aber mit denen, bei denen es Matthias und vor allem Dirk echt gut gemeint haben? Da müssen wir das Drumherum aufmachen, damit wir überhaupt an den Nagel drankommen. Also, wir brauchen ja einen Hebel. Und so werkeln wir an diesen Sachen herum. Wir machen das drumherum kaputt. In der Hoffnung, dass wir an diesen Nagel rankommen. Und wenn wir nicht drankommen, dann müssen wir ein schwereres Gerät holen. Und so arbeiten wir selbst an unserer Seele, vielleicht auch mit Unterstützung, um diese Worte herauszuholen. Aber es bleiben Narben zurück. Es bleiben Narben in unserem Herzen zurück, weil wir viel mehr kaputt machen müssen. Weil manchmal kommen die Leute und entschuldigen sich dafür, was sie reingetrieben haben. Sondern wir bleiben mit diesen Narben. Was also tun? Wie gehen wir also damit um, mit dieser ambivalenten Macht? Denn die eigenen Heilungsversuche helfen nicht. Einige versuchen es zu verdecken. Die gehen hin, so einen frommen Mantel drüber. Ein Pastor. Und er sieht so schick aus in seinem Sakko. Aber unter diesen Wunden, da sind Abdrücke von Worten, Kritik. Vielleicht sagt jemand, nee, das lasse ich nicht mehr zu. Und in einem Sakko legt er eine Stahlplatte dahin. Und mit der Stahlplatte will man sich schützen. Nun, dann schützt man sich auch vor den positiven Worten, da nichts mehr durchkommt. Oder man entzieht sich einfach und sagt, hier, dieser Gemeinschaft, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Da bin ich raus. Nur da erreicht einen oft auch nicht das Wort Gottes, einen aufbauen und Identität geben kann. Was also tun? Wie gehen wir damit um? Mit den Wunden bei uns oder mit den Wunden, die wir durch unsere Worte bei anderen hergestellt haben. Dafür gehen wir nochmal in Jakobus rein. Und es gibt uns hier eine Türöffnung. Denn am Ende dieses Textes verwendet er Worte von Jesu. Klick mal rein. Und er sagt, er spricht über die Quelle. Genauso wenig kann eine Salzquelle süßes Wasser hervorbringen. Er spricht hier etwas, was Jesus in der Bergpredigt und an anderen Stellen immer wieder deutlich gemacht hat. Er hat gesagt, um Worte lebensfähig zu machen, brauchen wir eine gute Quelle. Und das ist das, was Jakobus hier deutlich macht. Und Jesus sagt das noch genau hier. Jesus sagt das, an ihren Früchten könnt ihr sie erkennen. Oder erntet man Trauben von einem Dornbusch oder Feigen von einer Distel? Dieselbe Art der Fragestellung, dieselbe Art und dieselbe Aussage. Ihr Schlangen, und hier spricht er mit den Frommen. Also die Leute, die sagen, ich habe nur Absichten. Ihr Schlangen, wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr böse seid? Wenn euer Herz böse ist, denn wovon das Herz voll ist, davon redet auch der Mund. Wenn du Probleme hast, deine Worte zu kontrollieren, kann es sein, dass es an deiner Quelle liegt. Ihr sagt es hier zu frommen Menschen, die versucht haben, das Gebot Gottes oder alle Gebote Gottes, 613 Gebote, alle zu befolgen. Aber in ihnen war eine Quelle, die salzig war. Und aus dieser salzigen Quelle kam kein Lebenswasser hervor. Und Jesus, ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte. Genauso trägt ein schlechter Baum keine guten Früchte. Was also tun? Jesus analysiert das sehr, sehr deutlich. Und an einer Stelle lädt er oder zusammengefasst kann man sagen, das Herz des Problems ist das Problem des Herzens. Also das eigentliche Problem des Menschen ist das, was in uns drin ist. Da ist etwas drin und das produziert, dass ich Worte missbrauche, um anderen weh zu tun. Da ist etwas in mir und ich tue Menschen damit weh. Und sogar unbeabsichtigt. Vielleicht sage ich etwas, aber es trifft einen Nagel, den andere schon längst eingetrieben haben. Der Dirk hat hier ein paar Mal daneben geschlagen. Da ist nicht nur der Nagel drin, sondern die Stelle drumherum ist platt. So ist es auch manchmal bei Predigern, wenn sie über die Endzeit immer wieder auf dieselbe Stelle hauen. Da ist irgendwann alles drumherum platt und die Leute können dieses Thema nicht mehr hören. Was eigentlich unsere Veränderung hervor ist, wenn unser Herz, wenn das Problem unseres Herzens gelöst ist. Und Jesus lädt uns ein. Denn wenn wir Jakobus lesen, dann merken wir, wie aussichtslos die Situation ist, dass wir sie selber lösen können. Sehr deutlich, wenn wir diesen Abschnitt lesen, wird klar, das kriegen wir nicht hin. Das ist nicht etwas, was Mensch hinkriegt. Genauso wenig auch bei Jesus. Wenn wir diese Worte lesen, dann merken wir, boah, ey, da fühle ich mich nicht gut bei. Das sieht so aussichtslos aus. Wie kriege ich das denn hin? Und das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Du musst es nicht hinkriegen. Da ist einer, der es hinkriegt. Er hat sich ans Kreuz nageln lassen, damit andere Nägel uns nicht mehr zerstören können. Er hat den Tod auf sich genommen, damit die todbringende Kraft der Worte uns nicht mehr kaputt macht und wir nicht mehr von dieser Kraft getrieben sind, anderen weh zu tun. Und er lädt die Menschen ein. Und er sagt, aber wer vom Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie mehr Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Und ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Jesus sagt, wenn du das Problem deiner Quelle loswerden willst, dann komm zu mir und nimm, was ich dir gebe. Und dann werde ich dich verändern. Wir werden daran zusammenarbeiten. Es wird etwas in dir Neues hervor. Du wirst nicht nur Zugang zu einer Quelle haben, die etwas bis in dir hervorbringt, sondern in dir wird eine Quelle entstehen, die Gutes hervorbringen wird. Also Jesus überhöht das Ganze hier sogar. Er sagt nicht nur, hey, komm zu mir, mach, was ich sage, dann hast du Zugang zur Quelle. Das machen religiöse Leute. Die sagen, geh hin, mach das, das und das und das und kriegst du das und das und das Ergebnis. Jesus sagt, nee, du wirst nicht nur Zugang zur Quelle haben, in dir wird eine Quelle entstehen. Und aus dir wird Lebenswasser hervorsprudeln. Wenn du dich von mir verändern lässt, und vielleicht sitzen jetzt einige da und sagen, boah, Johann, das ist jetzt etwas, was ich schon lange gemacht habe. Ich habe schon längst meine Entscheidung für Jesus getroffen. Ich würde sagen, meine Quelle ist rein. Super. Freut mich. Das Problem ist, dass auf dem Weg zwischen Quelle und Mund noch ein Weg ist. Bis es kommt, kann da ein bisschen was verdrecken. Ich habe das ganz bildlich erlebt. Das ist ein Bild von einer tadschikischen Stadt. Die tadschikischen Städte sind oft an Flüssen gebaut. Und die leben von diesem Wasser, was da entlang fließt. Die trinken es, die kochen es, ganz normal. Und wenn jemand in einer Stadt krank wird und sie merken, oh, es ist nicht nur einer, es sind einige und das hat mit dem Wasser zu tun, dann gehen die den Fluss entlang zum nächsten Dorf und gucken, ist da totes Tier in den Fluss reingefallen? Ist da irgendein Müll drin gelandet? Oder hat das nächste Dorf vielleicht Müll da reingemacht? Und gehen sie nach und suchen das ab. Manchmal liegt es bei uns nicht an der Quelle, sondern weil etwas in den Fluss gefallen ist. Etwas, was gut gemeint lebte. Aber mittlerweile ist es ein Kadaver, der einfach nur noch den Fluss vergiftet. Unvergebenheit. Bitterkeit. Vielleicht sogar eine gute Absicht. Du bist in einem Arbeitsbereich, arbeitest mit, aber bist so frustriert, dass es nicht vorwärts geht. Du bist neu geboren. Du hast die Sehnsucht danach, dass Reich Gottes gebaut wird. Aber du ehrst dich so. Und dieser Weg zwischen Quelle und Mund ist vergiftet durch diese Gedanken. Was wird also dabei rauskommen? Kein gesundes Wasser. Und wir sind eingeladen, da immer wieder mit Jesus zu kommen und diese Verletzungen und diese Überfordertsein an Jesus abzugeben, uns von ihm verändern zu lassen. Und Jesus lädt uns ein, kommt her zu mir. Alle, die ihr euch abmüht und belastet seid, ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir, denn ich meine es gut mit euch. Und seht auf niemanden herab, denn dann werden eure Seelen Ruhe finden. Vielleicht bist du schon müde, weil du diesen Kampf, den Jakobus beschreibst, mit deiner Sprache, mit deiner Zunge, mit deinen Worten so müde bist, weil irgendwie die Sachen, die du sagst, sind falsch verstanden. Und du ringst damit und du hast keinen Ausweg mehr. Jesus lädt dich ein und sagt, komm zu mir. Komm her zu mir. Ich weiß, wie beladen du bist und wie du kämpfst. Lass uns mal gucken, wo das herkommt. Wir kriegen das zusammen hin. Wenn du mein Joch auf dich nimmst, machen wir das zusammen. Und ich mache die meiste Arbeit. Komm her zu mir. Lerne von mir. Lerne von mir, wie Worte Menschen aufbauen. Wisst ihr, dass wenn Jesus Wunder getan hat, das Wunder, das war oft nur eine Facette. Die Frau, die 12 Jahre blutflüssig war. Aber das, was er ihr gesagt hat danach, das war fast noch mehr wert als das Wunder. Tochter. Sprich sie mit Tochter an. Oder der Gelähmte, der durchs Dach gelassen wird. Die sind deine Sünden vergeben. Auf diese Art und Weise kann Jesus uns lehren, dass unsere Worte diese Art von Leben hervorbringen. Sie erfordern Mut und Sanftheit. Und er hat das kombiniert. Und er lädt uns ein. Vielleicht sagst du aber, du Johann, ich bin gerade so gezeichnet von den Nägeln, die in mein Leben hineingehauen wurden. Und es sind viel mehr als hier drin. Das sind Dinge, die ich unbedingt drauf. Dann sagt Jesus, komm her zu mir. Komm her zu mir, der du dich abmühst mit diesen Nägeln, die andere Leute in dich hinein. Und lerne von mir. Lerne von mir, mit deinen Wunden umzugehen. Vielleicht hast du einige Nägel rausgerissen, aber da sind die Wunden noch da. Lerne von Jesus, wie man mit Wunden umgeht. Denn das ist das Faszinierende. Jesus zeigt seinen Jüngern seine Male, nachdem er auferstanden ist. Sie sind mehr Zeichen seiner Niederlage. Sie sind Zeichen seines Sieges. Denn diese Wunden bestimmen nicht mehr sein Ende. Sie zeigen den Anfang für unser Leben. Genauso können auch unsere Wunden zum Teil unserer Geschichte werden. Denn wenn Jesus mit seiner Liebe dort hineinkommt und sie heil macht, werden wir ganz. Denn er füllt diese Wunden, er nimmt sie nicht weg, aber er füllt sie mit mehr Identität. Vielleicht waren es Worte, wo Leute dir Identität abgesprochen haben. Du oder dein Wert abgesprochen. Du bist wert genug. Du bist nicht gut genug. Deine Leistung reicht nicht aus. Und da ist ein Herr, der sagt, komm zu mir. Du bist genug. Und ich habe alles gegeben, um das dir zu zeigen. Das füllt eine Wunde ganz schön aus, oder? Und ich lade euch ein, dass ihr jetzt in einer Zeit der Stille mal eine Herzensschau Jesus macht. Dass er mal hineinschaut in euer Herz, wo Nägel drin stecken, die ganz tief sind. Dass ihr mal hingeht und guckt, ob eure Quelle bitter geworden ist. Oder ob irgendwo unterwegs ein Kadaver liegt. Unvergebenheit. Frust. Müdigkeit. Vielleicht Überheblichkeit. Alle anderen verstehen nicht, wie wichtig das ist. Und es vergiftet das, was aus dir herauskommt. Vielleicht musst du auch Seelenschau halten, wo du Verletzungen angibst. Und ich mache dir Mut, dass du mit Jesus eine Sache, du musst nicht alle Nägel, frag Jesus, welchen Nagel er raus will oder wohin er dich ruft, um einen Nagel bei jemand anderem rauszuholen, den du reingeschlagen hast. Nur diesen einen. Fang mit diesem einen an. Ich beende diese Zeit des Gebets mit uns, wenn ich bete. Lasst uns beugen in die Stille. Danken dir von Herzen, Herr Jesus, für diese Einladung, zu dir zu kommen. Jetzt in der Stille und vielleicht auch darüber hinaus heute an diesem Sonntag, wo wir dir unser Herz hinhalten, das verwundet ist durch Worte, die andere hineingetrieben haben. Wir danken dir für die guten Worte, die uns aufgebaut haben, motiviert haben, weiterzumachen, die uns befähigt haben und uns Identität zugesprochen haben. Wir ehren dich dafür, dass du uns diese Worte gegeben hast und danken dir. Wir bitten dich aber auch um Kraft, mit dem umzugehen, was uns Schmerzen verursacht, was uns Leid verursacht. Wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst und zeigst, was du entfernen möchtest aus unserem Herzen, was giftige Spuren hinterlässt. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns Mut gibst, die Dinge anzugehen, die dran sind, wir vielleicht bei jemand anderem um Vergebung bitten müssen und helfen müssen, einen Nagel rauszuholen, weil wir ihn wissentlich oder unwissentlich hineingetrieben haben. Wir brauchen dich dafür, für das eine und für das andere. Wir brauchen dein Wirken. Wir brauchen deine Veränderung. Wir brauchen diesen Strom des Lebens, der aus uns herausfließt. Hilf uns dabei. Dich ehren wir, unser Herr. Amen.